Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Maria Kotzis. Der Themenschwerpunkt Und meine Seele wird gesund beschäftigt uns heute und auch in den kommenden Tagen in der Sendung Lebenshilfe im Zugehen auf den Welttag der Kranken, den wir am 11. Februar begehen. Depressive Störungen gehören zu den häufigsten und auch am meisten unterschätzten Erkrankungen. Depression wird auch als Volkskrankheit Nummer 1 bezeichnet. Heilungswege für depressive Verstimmungen und Ängstlichkeit wollen wir Ihnen in der kommenden Stunde aufzeigen. Aus der Dunkelheit zum Licht. Ich begrüße dazu Dr. Reinhard Pichler, Theologe und Psychotherapeut und Stammreferent hier auf Radio Maria. Einen schönen Vormittag.
Ja, schönen Vormittag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Moderatorin. Maria, ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam eine Stunde verbringen zu, wie die Maria schon einleitend gesagt hat, zu einem wirklich ganz wichtigen Thema. Viele Menschen sind jetzt im Winter in einer Depression, weil einfach zu wenig Sonnenlicht auf die Haut kommt und daher die Melatoninproduktion zu gering ist, die wieder mit zuständig ist für die Serotoninproduktion und das Serotonin, das, was ja auch Glückshormon genannt wird, ist zuständig dafür, dass es uns gut geht, dass wir uns innerlich wohlfühlen, innerlich hell fühlen, uns im Licht auch wärmen können und das Licht auch als angenehm empfinden können. Menschen, die in der Depression sind, für die ist kein Tag schön, auch wenn er schön ist. Und für die ist keine Nachricht gut, auch wenn sie gut ist. Und für die sind positive Worte Schal oder sogar ein Hohn. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das so ähnlich empfinden, dann sind Sie wahrscheinlich in einer Depression. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Depressionen, keine Sorge. Jede Depression geht auch wieder zu Ende. Die Frage ist nur, wie tief kommt man hinein in die Depression, also wie tief geht man in die Dunkelheit hinein. Es gibt eben leichte Depressionen, es gibt Verstimmungen, depressive Verstimmungen, es gibt kurzphasige Erschöpfungsdepressionen, wo man einfach über die Schnur gehaut hat und sich total verausgabt hat, so wie gestern die ganz tollen Sendungen auf Radio Maria am Tag des geweihten Lebens, wo man wirklich merkt, das ist ein gewaltiger Kraftakt gewesen, ein Feuerwerk an Liebe und an Freude. Und da darf man heute dann schon mal müde sein. Das ist ganz in Ordnung. Und wenn man jetzt das Wochenende Zeit hat zum Ausschlafen, dann ist der Montag wieder gut. Wenn man das Wochenende weiter Vollgas durchmacht und nächste Woche auch total anstrengend ist, weil es keine Ahnung, viele Krankenstände gibt oder man halt sich zu viel eingeteilt hat, dann kann eben die depressive Erschöpfung immer stärker werden und dann braucht es länger, bis man sich erholt. Dann gibt es eben Depressionsformen, die unabhängig von der Erschöpfung plötzlich eintreten. Das hängt eben mit dem Hirnstoffwechsel zusammen, dass es eben zu wenig Botenstoffe im Gehirn gibt. Botenstoffe sind auch ähnlich wie Hormone, sind zum Teil auch Hormone. Und ich sage Ihnen da nur ein paar Fachbegriffe, damit Sie das mal gehört haben. Eben wie schon genannt, der wichtigste Botenstoff ist das Serotonin. Dann gibt es aber auch eben noch das Adrenalin und das Noradrenalin. Das sind so zwei Gegenspieler für Ruhe und Kraft. Und dann gibt es noch das Dopamin. Das Melatonin spielt da eben jetzt nicht die Rolle im Gehirn, sondern das ist bei der Haut zuständig und ist ein ganz ein komplizierter Prozess, der das Sonnenlicht verstoffwechselt und die Sonne gibt uns Kraft und die ist wieder zuständig, dass wir uns wohlfühlen und Kraft haben und positiv die Dinge sehen können. Also wir leben mit der Sonne und deshalb ist wenn wir in einer dunklen Wohnung leben, in einem dunklen Raum sind, den ganzen Tag ohne Sonnenlicht, werden wir automatisch depressiver und werden unsere Gedanken automatisch dunkler, weil wir eben uns nicht dem Licht aussetzen und wir brauchen Licht zum Leben. Es gibt ja sogar Sonnenlichttherapie und es tut gut, einfach auch jetzt im Winter sich so eine Tageslichtlampe oder eine Winterdepressionslampe zu besorgen, wenn man das Gefühl hat, man hat zu wenig Licht, man ist so abgeschlagen und müde, um mehr positive Melatoninproduktion zu fördern und dadurch auch kräftiger und fröhlicher zu sein. Eine Stunde mit diesen 10.000 Lux sich anstrahlen zu lassen, ist ein Unterschied zu Watt und Lumen, das sind alles unterschiedliche Angaben für die Stärke von Lichtstrahlung, aber in dem Fall ist das Lux das Wichtige. Wenn man in ein Fachgeschäft geht und das verlangt, dann kennen sich die auch aus. Man kann es auch über das Internet bestellen, die Tageslichtlampe. Ich kann auch gern über das Hörerservice dann noch Informationen geben, welche Marke gut ist und welche günstig ist. Wenn man sich eine Lampe kauft mit 10.000 Lux und man schaut eine Stunde nicht hinein, sondern stellt die einfach neben sich auf und lässt sich anstrahlen, ist das ein Effekt, wie wenn man 3 Stunden am Strand in der Sonne liegt. Und das ist eine große Hilfe, gerade jetzt im Winter, dass man sich wohler fühlt, dass man eben aus der Dunkelheit zum Licht kommt und sich gleich viel mehr getröstet erfährt, gleich viel hellere Gedanken hat, gleich Dinge viel positiver sieht. Ich gehe noch kurz durch die einzelnen Depressionen durch. Es gibt eben eine leichte Depression, eine mittelgradige Depression und eine schwergradige Depression. Und das Gefährliche bei den Depressionen ist, dass wenn man zu wenig von diesen Botenstoffen hat, jeder von uns, egal wie gläubig er ist, egal wie stark er sonst ist, ja, wenn ein kritisches Minimum an diesen Botenstoffen unterschritten wird, bekommt jeder Mensch, egal wie gläubig, Selbstmordgedanken. Und die Selbstmordgedanken sind dann so drängend, je schwerer die Depression ist, desto drängender, dass das Hirn einem vorgaukelt, es ist der einzige Weg, sich aus dem Weg zu räumen, dann ist endlich Ruhe, dann hat man endlich sich selbst erlöst und fällt den anderen nicht mehr zur Last. Das Leben ist sinnlos, das Leben ist ohnehin alles nicht gut, sondern alles ist schlecht, alles ist an mir kraftlos, alles ist an mir orientierungslos. Also die Depression ist eben die Krankheit der Losigkeit. Es ist alles bei mir los. Und dann kommt eben dieser Selbstmordgedanke. Und wenn ich zu stark in die Depression hineingehe, wenn ich niemand habe, der mich davor auch bewahrt, wenn ich nicht irgendwo einen Anker habe, der mich davor rettet, dass ich das dann auch in die Tat umsetzt, wird die Enge immer enger, das Dunkel immer dunkler und dann ist wirklich die Gefahr, dass ich mich selbst dann auch einen Selbstmordversuch mache oder mich auch umbringe. Und das ist dann wirklich das Gefährliche, da gilt man eben dann als selbstgefährdet und dann muss man schleunigst eben ins Spital, eben auf eine Psychiatrie, weil ich bringe mich sonst wirklich um, auch wenn ich noch so gläubig bin und auch wenn ich mir noch so sehr denke, ich habe ohnehin den Schutz Gottes, da wird nichts passieren, ich bin mir dann selbst fremd und ich bin dann selbst zu instabil, als dass ich mich dann selbst kontrollieren könnte. Und deshalb bitte, wenn Sie Selbstmordgedanken haben, sagen Sie das jemand anderen, der dann auch einen Arzt holt, der das dann auch prüft und der einem dann auch wirklich in das Spital bringt. Man bekommt dann eben Medikamente, die nichts anderes tun, als das Serotonin wieder zu steigern. Und sobald man diese Medikamente bekommt, geht es einem schlagartig besser und die Selbstmordgedanken sind weg. Da gibt es noch ein paar Dinge, auf die man natürlich achten muss. Wenn der Darm nicht gut funktioniert, können diese spezielle Form der Medikamente nicht gut funktionieren. Und dann ist die Wirkung geringer, das muss man wissen. Also Darm und Hirnstoffwechsel hängen zusammen wegen des Serotonins, nämlich das meiste Serotonin des Körpers ist im Darm, das braucht er zum Verdauen und der Darm ist wichtiger als das Gehirn und wenn der Darm zu wenig Serotonin hat, holt er sich noch das letzte Serotonin vom Gehirn noch in den Darm, damit er noch weiter verdauen kann. Jetzt vereinfacht ausgedrückt. Und daher muss ich zuerst mal schauen, dass ich den Darm saniere, damit genug Serotonin im Gehirn bleibt. Sonst kommen die Selbstmordgedanken wieder. Wenn ich aber das richtige Medikament nehme, es gibt auch darmunabhängige Antidepressiva, die machen alle zusammen nicht abhängig. Das heißt, ich kann das langsam beginnen zu nehmen, damit sich der Hirnstoffwechsel daran gewöhnt. Muss es dann einige Monate nehmen, damit wieder die Synapsenverbindungen richtig arbeiten, also damit das Hirn wieder richtig arbeitet. Und dann, wenn ich merke, es ist stabil und gut, kann ich es langsam wieder, wie das so schön heißt, ausschleichen, also langsam weniger nehmen und nicht sofort von einem Tag auf den anderen absetzen. Sonst kriegt das Hirn einen Schnackerl, einen Schluck auf. Und dann ist es auch wieder gut, normalerweise, und dann wird auch die Depression nicht so schnell wieder zurückkehren. Wenn sie schneller wieder zurückkehrt, gibt es unterschiedliche Gründe. Ein Grund kann sein, dass ich eine depressive Persönlichkeit von vornherein bin, auch mit starken Ängsten. Und die Ängste werde ich dann im zweiten Teil der Sendung bringen. Es kann sein, dass der Serotoninhaushalt nach wie vor gestört ist, oder es kann sein, dass es einfach Gründe gibt, die mich immer wieder so schwächen, jetzt gar nicht erschöpfen, sondern schwächen, dass ich immer wieder in diese depressive Stimmung hineinkippe und mir da nicht helfen kann und ich dann wieder am Schluss bei den Sinnlosigkeitsgefühlen bin und wieder vor der Frage stehe, ob ich mich umbringe oder nicht. Schlechte Gefühle kann ich ja aushalten, wenn sie nicht angstbesetzt sind. Aber ich kann sie nicht aushalten, wenn ich in die Selbstmordgefahr komme. Und deshalb ist die Depression auch so etwas Gefährliches. Und deshalb brauche ich da unbedingt Hilfe und darf ich auch das nicht anstehen lassen. Ja, weil je länger ich es anstehen lasse und nichts dagegen tue, desto mehr sinkt der Serotoninspiegel und desto ärger wird dann auch die Gefahr eines Selbstmordes. Und das ist einfach traurig, weil sobald wir wieder genug Serotonin haben, sind diese Gedanken weg. Es gibt da noch ein paar Unterscheidungen. Die dunkle Nacht von Johannes von Kreuz, der es eben bei geistlichen Menschen beschrieben hat, die einen langen geistlichen Weg gehen. Auch beim jetzt selig gesprochenen Jean-Marie Grialou ist ja auch sehr detailliert unterschieden und beschrieben, was sind die Phänomene der dunklen Nacht. Es gibt ja zwei dunkle Nächte bei Johannes von Kreuz. Einmal werden die Sinne gereinigt und einmal wird der menschliche Geist gereinigt. Gibt es eh eigene Sendungen dazu von mir, kann ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Und bei der Depression gibt es klare Unterscheidungskriterien. Also bei der Depression ist eben immer die Losigkeit, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Sinnlosigkeit, Kraftlosigkeit, Energielosigkeit, Lustlosigkeit, Libidolosigkeit und auch Gottlosigkeit ist auch. Ich kann dann auch nicht gut beten in der Depression, weil ich einfach zu kraftlos bin. Deshalb kann ich nicht gut beten. Ich kann auch nicht an Gott glauben in der Depression. In der dunklen Nacht muss ich es differenzierter anschauen, kommt darauf an, welche Nacht, aber jetzt ganz grob gesprochen, ich bin so, dass ich Gott nicht spüre, wie ein Feuer, das schon am Ausgehen ist, wo die Glut schon mit der Asche überzogen ist und wo ich die Glut nicht mehr sehe. Sobald ich aber hineinblase in das Feuer, glüht, oder in diesen Aschehaufen, glüht die Glut wieder auf. Und wenn ich Holz nachlege, wird das sehr schnell Feuer fangen, weil es so heiß ist. Und deshalb kann ich bei den dunklen Nächten einfach den Test machen, wie innerlich stark bin ich denn ganz in der Tiefe? Da werde ich bei der Depression sagen, ganz schwach, da ist alles kalt und leer, da brennt überhaupt nichts mehr, da ist die Glut ausgegangen. Und bei der Nacht werde ich merken, das ist sehr heiß. Da ist auch eine berühmte Frage von Pater Buob immer gewesen, um das zu unterscheiden. Wenn jemand sagt, na, es interessiert ihn Gott nicht mehr und es ist jetzt für ihn aus und er ist so einen langen Weg gegangen, aber er kann jetzt nicht mehr weiter, Gott hat sich zurückgezogen, für ihn ist die Sache jetzt erledigt, er kann nicht mehr, er will nicht mehr an Gott glauben, dann hat der Pater Buob dann oft drauf gesagt, gut, dann würde ich sagen, lassen Sie es und treten Sie aus der Kirche aus. Und wenn dann dieser Mensch sagt, na, sind Sie wahnsinnig, ich bin ja zu Ihnen gekommen, weil ich wieder tiefer in den Glauben hineinkommen will, ich möchte auf keinen Fall jetzt Gott verlieren, ich leide nur so dran, dass er jetzt nicht spürbar ist, dann sind Sie in einer Nacht. Weil dann ist es, wie wenn man hineinblast in die Glut und es glüht sofort auf. Der Depressive sagt, aha, gut, ich hoffe, ich habe die Kraft dazu, aber Sie werden recht haben, es ist gescheiter, wenn ich aus der Kirche austritt. Es hat eh alles keinen Sinn mehr. Und dann muss man natürlich sofort die Notbremse ziehen, muss sagen, nein, es war nicht gemeint, es war nur eine Testfrage, Sie brauchen dringend Hilfe, weil Sie können momentan überhaupt nichts mehr spüren und haben keine Kraft mehr. Deshalb dringend Medikamente nehmen, damit es besser wird. Ja, freue mich jetzt über einige Takte Musik und dann kommen wir zu den Ängsten.
Sie hören die Sendung Lebenshilfe auf Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol. In unserem Themenschwerpunkt auf den Welttag der Kranken hin und meine Seele wird gesund. Unser Thema heute: aus der Dunkelheit zum Licht. Es geht um Heilungswege für depressive Verstimmungen und Ängstlichkeit. Die depressiven Verstimmungen haben wir jetzt im ersten Teil schon behandelt und werden dann in einem zweiten Block zur Ängstlichkeit kommen. Wir sind verbunden mit Dr. Reinhard Pichler.
Ja, die Ängste sind eine Geißel, weil sie uns lähmen. Und es gibt Ängste, die nichts mit der Depression zu tun haben, aber sehr häufig führen uns nicht bewältigte Ängste immer tiefer hinein, auch in die Depression und in die Kraftlosigkeit. Und wir richten unser ganzes Leben dann nur noch nach den Ängsten aus, nämlich auf die Angstvermeidung, und versuchen durch die Angstvermeidung alles zu tun, damit uns das irgendwie gelingt, da vorbeizukommen an den Ängsten, dass wir sie nicht berühren. Das kostet uns aber wahnsinnig viel Kraft, und wenn uns das viel Kraft kostet, kommen wir mehr in die Depression hinein. Und wenn wir lange in dieser Erschöpfungsdepression sitzen bleiben, weil ja die Ängste nicht weniger werden, kommt man dann in eine wirkliche mittelgradige bis schwergradige Depression dann hinein, die nichts mehr mit der Erschöpfungsdepression zu tun hat, sondern echt mit einer schwereren Depression. Was machen wir jetzt mit den Ängsten? Wie wird unsere Seele da heil? Wie kommen wir aus unseren dunklen Gedanken raus ins Licht? Das erste ist, wenn Sie Ängste haben, schreiben Sie diese Ängste auf und beobachten Sie sich selbst, ob Sie ständig dieselben Gedanken haben. Also zum Beispiel, werde ich die Prüfung schaffen? Werde ich die Prüfung schaffen? Wird mir das gelingen? Wird mir das gelingen? Werde ich glücklich werden? Werde ich jetzt endlich nicht mehr streiten mit meinem Partner? Also es sind Ängste, die sich dauernd wiederholen. Ich träume davon, ich bin tagsüber damit beschäftigt. Sobald mein Hirn ein bisschen Leerlauf hat, kommen sofort immer dieselben Angstgedanken. Oder hoffentlich begegnet mir niemand auf der Straße. Hoffentlich ruft niemand an, vor dem ich mich fürchte. Oder also es gibt ganz unterschiedliche Arten von Ängsten. Es gibt phobische Ängste, es gibt zwanghafte Ängste, es gibt Erwartungsängste, es gibt Grundängste. Darauf gehe ich jetzt gar nicht so sehr im Detail ein, sondern wir schauen jetzt, wie können wir ganz allgemein damit umgehen. Wenn diese Gedankengrübeleien, diese Gedankenspirale ständig wiederkommt, muss ich diese Gedankenspirale unterbrechen. Also ich habe mir schon diese Ängste aufgeschrieben, also meine ständigen ungebetenen Begleitgedanken, die dauernd kommen, sind nicht meine Lieblingsgedanken, sondern sind einfach die häufigsten Gedanken. Also wenn ich zum Beispiel habe Angst vor Krankheit, ich denke mir dauernd, hoffentlich kriege ich jetzt keinen Krebs und was muss ich jetzt essen, damit ich keinen Krebs kriege, und muss ich jetzt wieder eine Untersuchung machen, damit ich keinen Krebs kriege oder so ähnlich. Ja? Also irgendwie ständig dreht sich alles um die Angst vor Krebs. Und ich kann schon gar nichts mehr normal tun, ohne nicht daran zu denken, dass ich hoffentlich jetzt nicht Krebs kriege. Das ist ein klassischer Grübelgedanke. Kann dann sogar bis in einen Zwang gehen, dass ich nichts mehr anders tun kann, als so zwanghaft zu denken. Hinter so einem ängstlichen Grübelgedanken steht meistens eine Verletzung. Und wenn ich mir das aufgeschrieben habe, meine Hauptangst, zum Beispiel eben jetzt Angst vor Krankheit, dann kann ich in meine Lebensgeschichte danach schauen, immer auch mit einem Therapeuten oder mit einem geistlichen Begleiter, mit jemandem, der sich einfach auch in diesen Dingen auskennt, und ich kann nachspüren, woher kommt denn der Gedanke? Und dann komme ich vielleicht drauf, gut, meine Mutter ist an Krebs gestorben, meine Oma ist an Krebs gestorben, meine Mutter hat mir dauernd gesagt, solange ich noch klein war, pass bitte auf, dass du nicht dich schlecht ernährst, sonst kriegst du auch einen Krebs, so wie ich, oder so ähnlich. Ja? Also, oder meine Mutter war selbst sehr, sehr ängstlich und sehr sorgenvoll und hat mir dauernd vermittelt, wie gefährlich das Leben ist und wie sehr man sich vor Krankheiten hüten muss und wie furchtbar Krankheiten sind. Also ich habe es quasi immer auch schon aufgesogen in der ganzen Zeit, wo ich noch gar nicht so viele Ängste gehabt habe. Und wie dann die Mutter wirklich gestorben ist, dann hat sich das dann auf einmal verstärkt, zum Beispiel. Ja, ist nur eine mögliche Erklärung. Oder eine andere Erklärung, warum ich Ängste vor Krankheiten habe, ist, dass ich einmal als Kind Mandeloperation gehabt habe und Und der Arzt oder die Krankenschwester ist mit mir ganz schlecht umgegangen. Und ich habe seither riesige Angst vor Krankheiten allgemein. Warum? Weil ich fürchte, dass wenn ich wieder mal krank bin, ich wieder so schlecht behandelt werde wie damals. Also das ist nämlich ein ganz konkretes Beispiel. Früher ist man ja noch bei den Narkosen mit Ether eingetropft worden, ne? Und das war für Kinder genauso. Und die haben dann keine Erklärung gekriegt, sondern sind einfach eingetropft worden mit dem Ether. Und das war ziemlich bedrohlich, bis man da eingeschlafen ist. Ja, war das eine echt unangenehme Geschichte. Und dann haben natürlich alle Kinder versucht, sich die Maske von der Nase und vom Mund zu reißen, weil es einfach unangenehm war und hat gestunken und so. Ja. Damals gab es halt keine andere Methode, vor 30, 40 Jahren. Aber heute ist es Spritze und die Sache ist erledigt. Und man schläft ruckzuck, ohne diese ängstliche Phase des immer weniger, also immer mehr Äther in sich zu haben und immer weniger wach zu sein. Also solche traumatischen Erfahrungen können auch Ängste auslösen. Es kann auch Einsamkeit Angst auslösen. Wenn ich allein bin, wenn ich viel alleine zu Hause bin, wenn ich niemanden habe, mit dem ich reden kann, wenn ich mal alles mit mir selbst ausmachen muss, dann ist einfach die Gefahr, dass ich innerlich spüre, ich bin schutzlos in dieser Welt. Keiner ist da, mit dem ich die Sachen besprechen kann. Keiner ist da, der mich tröstet. Keiner ist da, der mit mir durch meine Ängste durchgeht. Und dann ist eben gut, den Himmel zu haben und den Himmel zu bitten, dass er mit mir durchgeht. Wenn ich alleine bin, wenn ich in Krankheit alleine bin, wenn ich im Spital gerade bin und niemand habe, der mich besucht. Dann geht es einfach darum, den Himmel, meinen Lieblingsheiligen oder die Mutter Gottes oder Jesus oder Gott Vater, was halt an mir nahe ist, oder meinen Schutzengel zu bitten, dass er mich spürbar, und da ist wichtig, dass ich auch bitten darf, spürbar an der Hand nimmt, mich umarmt, mich tröstet, mich begleitet in den Operationssaal oder mich begleitet jetzt durch die Grippe, die ich jetzt habe, oder mir hilft, dass ich jetzt die Angst vor der Spritze aushalten kann, dass er die Hand des Arztes führt bei der Operation oder dass die Hand des Arztes führt bei der Spritze, dass da alles gut geht, je nachdem, was halt die Ängste dann im Detail sind. Je mehr ich Schutz habe, desto mehr werde ich mich den Ängsten stellen können. Und das Ziel jeder Angstbearbeitung ist, durch die Angst hindurchzugehen. Lass die Angst durch dich hindurch. Wenn Sie einen Autounfall gehabt haben und nachher logischerweise Angst haben, wieder Auto zu fahren, das ist eine ganz natürliche Reaktion, dann ist es ganz wichtig, dass Sie nicht sagen, na, also jetzt die Woche steige ich nicht ins Auto, das ist mir jetzt noch zu viel. Vielleicht in nächste Woche oder vielleicht nächstes Monat oder vielleicht nächstes Jahr. Dann werden Sie nie mehr ins Auto steigen und selbst fahren. Es ist wichtig, gleich nachdem Sie wieder, also halt fahren können, kommt darauf an, ob Sie verletzt waren natürlich oder nicht, und sobald Sie wieder fahrtüchtig sind, dass Sie wieder ins Auto steigen und fahren. Sie müssen ja nicht gleich die Südostangente vierspurig fahren und jetzt Spurwechsel üben. Ja? Das müssen Sie ja nicht machen gleich. Aber Sie müssen wieder Auto fahren, weil sonst werden Sie es nicht mehr tun, weil die Angst immer größer wird. Die Angst wird dann kleiner, wenn Sie sich der Angst stellen und die Angst klein machen. Und wie mache ich die Angst klein? Indem ich genau das tue, was mir die Angst vorgaukelt. Also wenn ich jetzt Angst habe, Auto zu fahren, wenn ich Angst habe, wieder einen Unfall zu haben, muss ich unbedingt Auto fahren. Sonst fahre ich nie wieder. Wenn ich jetzt dann Auto gefahren bin und ich baue tatsächlich einen Unfall, was ist dann das Richtige? Trotzdem weiter Auto fahren. Auch wenn ich noch einmal einen dritten Unfall baue, dann mache ich halt noch eine Fahrstunde, um Sicherheit zu kriegen. Oder ich fahre fürs erste Mal nur Nebenstraßen und nicht gleich Autobahn oder nicht gleich am Gürtel in Wien, wo der meiste Verkehr ist. Sondern ich bin vorsichtig, aber mutig. Ich bin hochkonzentriert, aber ich fühle mich geschützt, getragen und traue mich, das zu machen. Das ist ganz wichtig, weil wenn Ihnen das gelingt, wird die Angst garantiert kleiner. Und man muss alles, wenn man Ängste hat, muss man alles mindestens 30 Mal machen, bis die Angst kleiner wird. Es reicht nicht, dass wenn ich zum Beispiel jetzt nach einem Autounfall dann wieder einmal endlich gefahren bin, schweißgebadet, ja, dass ich dann sage, na, hat nicht geholfen, also das, der Pichler hat nicht recht gehabt, deshalb fahre ich nicht mehr. Die Angst ist in den ersten 30 Mal noch immer. Sie werden ständig noch an den Autounfall denken, sie werden an sich erinnern, sie werden davon träumen. Das ist ein Schockerlebnis, das geht nicht so schnell weg. Trotzdem ist es wichtig, weiter Auto zu fahren, sich zu konzentrieren, und ab dem 30. Mal werden sie nicht mehr so viel dran denken. Da werden sie dann schon wieder so fahren wie vor dem Autounfall. Und nach der 1000. Autofahrt ist es wieder so wie vor dem Unfall. Warum sage ich nach der 1000? Gibt es Studien dazu, dass man erst nach dem 1000. Mal, wo man etwas anders getan hat, wovor man Angst hat, die Angst erst wirklich im Unbewussten auch weg ist. Ja, also Sie sehen, ich könnte noch stundenlang weiterreden, aber jetzt freue ich mich, wenn wir ins Gespräch kommen, wie Sie es schaffen, dass Sie aus der Dunkelheit zum Licht kommen, wie es Ihnen geht, dass die Seele wieder heil wird, was Sie noch für Ideen haben, oder wenn einfach eine Frage ist, was man tun kann, selbstverständlich wie immer, Sie kennen mich, können wir auch gerne ins Detail gehen, wie Sie Ihre Ängste bearbeiten, wie Sie aus der Depression rauskommen können.
Melden Sie sich dazu unter folgender Telefonnummer in Wien 01 710 60 16, von außerhalb Österreichs 00 431 710 60 16. Und meine Seele wird gesund, unser Themenschwerpunkt auf den Welttag der Kranken hin. Heute zum Thema depressive Verstimmungen und Ängstlichkeit mit Dr. Reinhard Pichler. Ist nun die erste Anruferin aus Wien, Frau Maria, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe die letzten 3-4 Jahre 4-5 Narkosen hinter mich gebracht, und nach dem Aufwachen war alles okay. Und jetzt im November habe ich wieder Operation gehabt, das hat eine halbe Stunde gedauert, und nach dem Aufwachen war mir nicht alles okay. Also die ersten 10 Minuten, ja, war ganz normal, und dann bin ich psychisch runtergepurzelt. Also das war so schier, und habe aber nichts der Schwester gesagt, die mir gedacht, das gibt's ja nicht. Dann habe ich mich selber getröstet, und dann habe ich beim Fenster rausgeschaut, und die Sonne hat reingeschienen, und habe so irgendwie versucht, alles positiv zu sehen, dass ich jetzt alles hinter mir habe. Und so habe ich mich kennen mit eigener Kraft. Das hat aber eine Stunde gedauert, bis man dann wieder so selber besser gegangen ist. Super. Ist sowas möglich?
Ja, freilich, ja. Also es ist ja eben im Hirn, das wirkt, die Narkose wirkt im Gehirn, und da ist ihm einfach halt diese Hirnströme ein bisschen durcheinander, also die Synapsenverbindungen sind durcheinander und da kann dann auch ein kurzfristiges depressives Syndrom entstehen, es kann ein High-Gefühl entstehen, das ist ganz unterschiedlich. Ja? Das nennt man ein Durchgangssyndrom und es kann sich dann normalerweise nicht daran erinnern und wenn Sie dann nachher aufgewacht sind und Sie können sich daran erinnern, dann hat es einfach ein bisschen bei Ihnen nachgewirkt, dass die, ja,
das ja, ich habe das die, bei den ersten vier Narkosen habe ich das nicht gehabt. Also ich war komplett überrascht davon.
Ja, es kann sich auch im Alter ändern. Das ist ganz unterschiedlich.
Aha.
Also nichts Schlimmes.
Ist einfach, naja, nichts Schlimmes, aber das Gefühl war furchtbar, das
ja,
psychische.
Das gibt's, ja. Es kann auch sein, dass es wegen der Substanzen, früher haben sie eine andere Substanz gekriegt, die sie besser vertragen, jetzt haben sie...
Ja, na, da hat man eine Substanz reingehauen, weil ich habe ja nichts genommen, also nicht diese Beruhigungstablette, dieses ja. Promazepan, weil ich habe ein bisschen Angst vor diesen psychischen Tabletten.
Genau,
und jetzt bin ich einfach so wie ich halt war, in die Narkose gegangen und sie hat zu mir gesagt, naja, sie haben 180 Blutdruck, sie sind ein bisschen aufgekratzt, ui, aber man denkt, ich habe nichts genommen. Ja, dann haben sie mir das Klumpert reingehauen wahrscheinlich und ja. Das war das dann, wo ich irgendwas nicht vertrauen habe, habe ich genau. So den Eindruck.
Und das Klumpert war halt notwendig, weil sonst hätten sie nicht eingeschlafen.
Genau. Naja, das, wie heißt denn das, was der Michael Jackson gekriegt hat?
Propofole.
Ja, das habe ich gekriegt, das habe ich immer gut vertragen. Aber sie haben andere Sachen auch noch dazugegeben,
ja,
was gar nicht notwendig gewesen war. Ich war eh gleich weg.
Nein, aber das sind Profis. Das sind jetzt halt Profis. Und, aber wenn es nur eine halbe Stunde dauert, ist ja wunderbar. Ja? Das, dann ist es wieder erledigt. Das war halt ein schieres Gefühl. Aber dafür hat man keine Schmerzen gehabt während der Operation. Das ist halt der Vorteil. Ja. Alles Gute Ihnen.
Zeit schauen. Danke, Frau Maria, für Ihren Anruf und alles Gute, wir gehen weiter nach Osttirol. Ich begrüße Birgit am Telefon.
Ja, hallo Dr. Bichler. Sie haben einen sehr schönen Vortrag gehalten und das Allernotwendigste gesagt. Ich wollte bloß nur noch einen kleinen Tipp dazu geben, was mir sehr gut geholfen hat, weil ich schon also 17 Jahre lang die Serotonin-Tabletten jetzt genommen habe und seit 2 Wochen setze ich sie ab. Ich muss sagen, die Tabletten sind wirklich sehr, sehr notwendig und man soll sie sich nicht ausreden lassen von anderen. Auch wenn es ganz schlecht geht und unter Schlafstörungen leidet, sollte Schlafmittel nehmen, weil es wichtig ist, dass sich der Körper erholt und genau. Ganz viel Sport betreiben,
ja,
im Freien
stimmt.
Vor allem. Und
stimmt.
Was ich kürzlich dahinter gekommen bin, ich habe ein Buch gelesen von der Joyce Meyer. Und das ist das Um und Auf. Das Buch heißt Das Schlachtfeld der Gedanken. Mhm. Und sie beschreibt es so, dass der Böse, also der da unten, uns mit ganzen schlechten Gedanken, also der kann quasi in unser Denken eindringen und uns seelisch fertig machen. Zum Beispiel, ja, ich bin nicht mal in der Lage, ein gutes Menü zu kochen, oder er versucht uns einfach irgendwie runterzumachen.
Ja.
Und wenn wir dem bewusst sind und uns den Gedanken stellen und uns dagegen wehren, dann schafft er das nicht mehr so leicht. Und man kann sich da irgendwie einen Schutzmantel umhängen, indem man ganz viel Rosenkranz betet, beichten geht, die Krankensalbung öfters empfängt und auch sehr gut die Heilige Geistlitanei betet. Also ja, das wäre jetzt nur ein kleiner Tipp für ein paar Betroffene und wäre mein
super.
Beitrag dazu
Vielen
gewesen.
Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön und ja, Sie machen das ganz richtig. Alles Gute Ihnen, gell?
Danke, wiederhören.
Jetzt Henriette aus Mistelbach.
Grüß Gott, Frau Henriette.
Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage und zwar Verlustängste. Wie kann man das trainieren, so wie Sie es vorher beschrieben haben, immer wieder das zu machen, wenn man sich eben fürchtet vor dem Autofahren, bei Verlustängsten, wenn man darunter oder merkt, dass man darunter leidet, wenn man in Beziehungen steckt, die...
Genau, also da geht es um Selbstwertstärkung. Danke für die ganz wichtige Frage.
Ja.
Da muss man anders vorgehen. Wenn Sie jemand anderen zum Umarmen brauchen, weil Sie nicht selbst stehen können, dann heißt das, dass Sie den anderen wirklich brauchen und deshalb abhängig sind vom anderen. Und wenn der andere dann sich befreit, weil er es nicht mehr aushält oder weil er selber sagt, er möchte nicht, dass er ständig da in einer abhängigen Beziehung lebt, er möchte auch mehr Freiheit haben, dann klammert der andere noch mehr. Und dann geht es darum, dass die Person, die klammert oder die Person, die so Angst hat um den Menschen, einen geistlichen Prozess macht und aber auch einen psychischen Prozess, wo ich erlebe, ich jetzt als Reinhard Bichler und sie eben, wie sie sind, dass sie von Gott geliebt sind, dass Gott mit ihnen einen ganz persönlichen Weg geht, dass er sie ausrüstet mit allem, was sie brauchen, dass sie es schaffen, ihr Leben zu leben, allein vor Gott, dass er ihnen andere Menschen zur Seite stellt, aber nicht so, dass sie von denen abhängig sind, also dass ihr Selbstwert immer mehr gestärkt wird, dass sie immer mehr getröstet sind, dass sie drauf kommen, ja, es gelingt, ich schaff's, es geht, und ich freue mich dann über alle Menschen, die mir in meinem Leben begegnen, die mich beschenken, die mich lieben, die mich stärken, die mich trösten, die bei mir sind. Mhm. Und wenn ich merke, das geht nicht, also ohne Ahnung, meinen Mann sterbe ich, kann ich nicht leben, dann ist sowieso höchste Zeit, einen Prozess zu machen, dass ich auch ohne meinen Mann theoretisch leben könnte, zum Beispiel. Ja? Mhm. Weil, wenn mit dem was ist, drehe ich dann durch, weil ich in meinem Kopf habe, es geht ohne meinen Mann nicht, zum Beispiel. Ja? Und es muss aber ohne meinen Mann gehen, weil wir sind alle sterblich und er kann sterben, das wissen wir nicht, wir wissen nicht wann. Und wir werden uns hüten und wir werden aufpassen und wir werden alles tun, damit er lang lebt, ja? Wir werden darum beten, aber trotzdem kann es sein. Und was mache ich dann? Ja? Und dann sind diese Angstgedanken so stark, dass ich überhaupt nicht mehr normal denken kann und dass ich dauernd schon glaube, er ist tot.
Okay, also was meine Situation betrifft, geht es eher um das, in einer Beziehung zu leben, die eben wirklich schon ganz viele Auf und Abs hat und mehr Abs als hinauf und viel im Kopf ganz klar ist, dass man eigentlich vernünftigerweise eine Trennung machen muss.
Okay.
Und da ist ganz viel Vernunft, die weiß, man muss, und ich glaube immer, dass ich halt einfach zu viel Angst habe, davor zu gehen, weil ich
genau, dann. Aber dann ist dahinter die Angst vorm Alleinsein.
Ja.
Dann ist ja die Verlustangst nicht, dass ich vom Partner abhängig bin, sondern eher, ich bin deshalb vom Partner abhängig, weil ich es alleine nicht aushalte, weil ich nicht weiß, wie ich allein mein Leben gestalten mag. Ja? Mhm. Und da ist es besser, einen schlechten Partner zu haben, als wie in Frieden allein zu sein.
Ja, muss ich ganz viel arrangieren und immer wieder gut reden, und es gibt ja auch schöne Sachen, aber
Genau, also da geht es einfach darum, jetzt, also die Beziehung noch so schlecht sie ist, weiterlaufen zu lassen und sich währenddessen andere Interessen zu suchen, sich mit Freundinnen zu treffen, was auch immer, ja, wo sie dann das Gefühl haben, aha, das Leben ist auch so möglich, ja, weil wenn er sich nicht ändert und wenn da auch keine Änderung drin ist, unmöglich, ja, und ihr seid nicht verheiratet und so, dann ist die Frage, ob das auch von Gott gewollt ist, ja, da auch Gott fragen, ist es gut, bei dem zu bleiben oder nicht, ja, und wenn irgendwie eindeutig ist, na, der tut mir überhaupt nicht gut und der zieht mich in den Alkohol rein und ich werde co-abhängig und ich weiß nicht was alles, ja, dann ist es sogar besser, sich zu schützen davor. Aber was mache ich dann mit der Einsamkeit? Da geht es dann darum, auch wirklich dafür Sorge zu tragen, dass ich eben nicht einsam bin. Dass ich jetzt schon, wo ich jetzt noch nicht ganz unter Anführungszeichen alleine bin, jetzt schon Freundschaften knüpfe, jetzt schon Kontakte habe, andere Interessen aufbaue, dass ich dann leichter eben was beenden kann.
Okay, weil die Frage, werde ich dann nicht total traurig sein oder dann das alles vermissen, was eben gut ist? Doch. Das sind die Gedanken, die mich immer wieder...
Genau, also sie werden traurig sein und sie werden vermissen, aber dass sie dann nachher frei sind und dass sie nachher auch neu wirklich sich auch wieder auf Gott ausrichten können, dass sie neue Beziehungen beginnen können, das wird das dann überwiegen. Weil wenn ich immer jetzt beim schmutzigen Wasser der Zisterne bleibe, wenn ich mir denke, besser ein schmutziges Wasser als ein Quellwasser, werde ich es nie schaffen, den Weg vom Zisternenwasser zum Quellwasser zu gehen. Und ich werde ein Leben lang das schmutzige Wasser trinken, wer mich ärgern, dass das Wasser so grausig schmeckt und dass es mir nicht gut tut. Aber ich muss den Weg wagen. Einmal, von mir aus nehme ich noch eine Flasche Zisternenwasser mit, damit ich nicht verdurste unterwegs. Aber ich weiß, wo die Quelle ist. Und ich weiß, sobald ich bei der Quelle bin, werde ich froh sein, nie wieder ein Zisternenwasser trinken zu müssen.
Ja.
Aber diesen Weg, diese Angst muss man eben durchgehen, das ist, was ich hier zuerst gesagt habe. Ja? Wenn ich nicht durchgehe zur Quelle, hin zur Quelle gehe, wenn ich nicht mich durch die Angst durchkämpfe und sage, ja, ich habe Verlustangst, ich habe totale Sorge, dass das dann nachher nicht gut geht und ich furchtbar allein bin und das Quellwasser eh nicht gut schmeckt, dann werde ich es auch nie erkennen, wie gut das Quellwasser schmeckt.
Das ist ein guter Vergleich, ja. Danke vielmals.
Also viel Kraft Ihnen.
Ja,
und die Hörerfamilie betet,
danke,
dass Sie zum Quellwasser finden.
Ja, danke.
Wiederhören. Eine Hörerin hat mich in der Zwischenzeit erreicht und ich versuche das jetzt wiederzugeben, wie sie es mir geschildert hat. Frau Pauline, die seit einem Jahr Depressionen hat und schon verschiedenste Medikamente auch probiert hat, wobei nichts geholfen hat. Sie hat große seelische Ängste und schwitzt oft sehr stark in der Nacht. Sie versucht gleichzeitig ihr geistliches Leben wirklich gut aufrechtzuerhalten mit auch täglichem Messbesuch und Beichte und so weiter. Und sie ist auch in einer Behandlung. Aber sie sieht da keinen Fortschritt.
Ja, also diese Dame hat ziemlich sicher Panikattacken, Schwitzen oder Herzrasen oder Schwindel, schwarz vor den Augen, ist alles Zeichen für Panikattacken. Und das ist eben eine Angststörung, die keinen äußeren Grund mehr hat. Das heißt, man hat Ängste schon lange verdrängt, hat sich eingeredet, das geht schon und hat nicht genau hingeschaut, hat positiv versucht, durch die Ängste durchzugehen, ist aber dann leider deshalb gescheitert, weil man im Herzen immer gesagt hat, ich rede mir es nur ein, dass das gut geht, aber in Wirklichkeit ist es ganz schlecht und da geht überhaupt nichts gut. Und also ich bin quasi eine Doppelstrategie gefahren, nach außen fröhlich, nach innen, also ehrlichen Herzens ganz negativ, ja. Und dann entwickelt sich eine Panikstörung, die auf einmal kommt, wo ich auf einmal auch in der Nacht vor allem zum Schwitzen anfange, weil in der Nacht sich das dann total plötzlich ausbricht. Und das ist eben oft so, dass da keine normalen Antidepressiva mehr helfen oder nur bedingt, weil eben die Angst sich einfach Bahn bricht. Und da muss man unbedingt psychotherapeutisch arbeiten und muss die Wurzel der Angst finden und muss dann gemeinsam noch einmal an der Hand eines Therapeuten oder an der Hand eines Priesters, an der Hand der Mutter Gottes, was auch immer mir dann eben hilft, an der Hand eines Menschen, der mir Schutz gibt, anhand vom Himmel, der mir Schutz gibt, noch einmal durch die Angst durchgehen und zu merken, jetzt ganz ehrlich, ich schaff's, ja? Ich fahre keine Doppelstrategie mehr. Dann kommt die Panik weg und dann bin ich frei. Ansonsten wird die Panik immer stärker, immer häufiger und keine Medikamente helfen. Es gibt bestimmte Medikamente, die machen aber abhängig, die helfen zeitweilig. Es sind Anxiolytika, Benzodiazepine, oder dann sogar Neuroleptika, die auch größere Nebenwirkungen haben. Mhm. Aber man muss immer bei der Panikattacke, muss man den Grund der Angst suchen, quasi zurück an den Start und dann noch einmal mit ungeteilten Herzen durch die Angst durchgehen. Mhm. Auch ein sehr guter Anruf, sehr gutes Beispiel. Ich wünsche der Patientin, dass sie das nochmal hinschauen kann, was ist vor 10 Jahren passiert oder was ist da passiert vor vielen Jahren, wo ich mir was eingeredet habe, was aber nicht ist. Und dann muss ich auch dazu stehen. Wenn es falsch war, war es falsch.
Gut, ja. Dann gehen wir weiter zu Frau Martha aus Niederösterreich.
Grüß Gott, Frau Martha.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage. Es geht um ein Kind. Ich bin die Patin. Der Bub ist 9 Jahre alt und lebt in einem Heim. Er hat eine übertriebene Liebe zu seiner Mutter, die bei der er aber nicht leben kann. Sie besucht ihn einmal im Monat und jetzt ist er enorm aggressiv geworden und so extrem, dass fast eine Schulunreife entsteht. Wie kann man dem Kind helfen?
Es ist wirklich also sehr komplex. So einfach ist es nicht zu sagen. Also wenn er in einem Heim lebt, ja, hat er, nehme ich an, dort auch eine Heimleitung und die sehen das ja und die werden ja auch ihm therapeutisch unterstützen, wenn das so auffällig ist.
Ja.
Das heißt, da gibt es auch schon eine Kinderdiagnostik, der wird Anpassungsstörung haben oder wird ADHS haben. Das muss man dann einfach sich anschauen. Und anhand von der Diagnose kann man dann schauen, was für Therapien kriegt er, dass es besser wird. Das ist schon was Schwereres. Ja? Und was sicher ist die Haltlosigkeit. Er ist einfach, er braucht eine Bezugsperson. Das ist seine Mama und die Mama kommt so selten. Die Mama ist nicht in der Lage, ihn zu lieben und zu versorgen und da zu sein für ihn. Und dann sind Sie die Ersatzbezugsperson, nehme ich an. Ja? Ich weiß nicht, wie oft Sie ihn besuchen und wie oft Sie ihn aushalten. Ja.
Auch nur circa einmal im Monat, weil das die Entfernung zu groß ist.
Ja, genau. Also sicher zu wenig. Ja? Also damit sich was ändert, müsste er täglich einen Besuch bekommen, ja? Wo er auch umarmt wird, wo er sich geliebt fühlt. Und das ist sehr, sehr mühsam, weil er schon jetzt schon so ruppig ist und schon so kratzbürstig, dass man das nicht gut aushält, ihn einmal am Tag zu besuchen. Ja? Da ist einmal im Monat hält man aus, aber da hat man dann nur das Ergebnis, dass alles schlecht ist. Ja? Also der braucht sicher Heilung, der braucht Nachreifung, der braucht Therapie, der ist verzweifelt. Ja?
Laufende Bezugsfähigkeit ist schwierig. Im Heim, das sind Pädagoginnen, da hat eine halt einen Dienst.
Ich weiß.
Dann geht die eine weg, dann kommt die nächste.
Nee, deshalb sind Heimkinder arm.
Ja, das ist nicht Liebe einer Familie, ist das nicht.
Ja, nein, Sie haben völlig recht, das ist ganz schlimm. Ja, also vielen Dank, ich kann jetzt leider nicht mehr dazu sagen, aber...
Ich habe mir nur einen Tipp erhofft von Ihnen.
Also Tipp ist einfach zu beten für ihn, dass er nachreifen kann und dass er die Liebe empfängt, die er braucht, weil er hat viel zu wenig Liebe und hat keine Bezugsperson. Beten Sie für ihn, dass er eine Bezugsperson bekommt, die ihm bei der Nachreifung hilft.
Mhm.
Ja?
Ja.
Alles Gute Ihnen.
Dankeschön.
Viel
Dankeschön.
Segen.
Gell?
Wiederhören.
Danke.
Und nun begrüße ich Andreas Schätzle am Telefon.
Bitte, Herr Programmdirektor.
Grüß Gott, ich höre leider den Referenten so schlecht.
Bitte, Herr Programmdirektor, ich bin schon online.
Jetzt geht es ein bisschen besser. Wenn du näher rangehst, dann ans Mikro.
Gut.
Ich möchte was sagen zu dem Punkt, ich glaube, die vorvorherige Anruferin war das. Und da hast du diesen Vergleich gebracht mit der Zisterne und mit dem schmutzigen Wasser und mit der Quelle.
Ja.
Und sie hat daraufhin gesagt, dass das ein sehr guter Vergleich ist. Ich finde den Vergleich auch schön, aber er ist mir fast zu perfekt, zu glatt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut herüberbringe, weil ich sehe schon eine gewisse Gefahr, dass man in gewissen Phasen seines Lebens, die ja jeder hat, Phasen, wo man das Gefühl hat, man muss was ändern, es ist nicht alles hundertprozentig oder irgendwie belastet, also in gewissen Krisenphasen, Wachstumsphasen, das Kind mit dem Bade ausschüttet, ja. Und dass sehr wohl eine Beziehung da ist, die gewachsen ist, sehr gut sein kann, wo viel Wertvolles und Lebensentscheidendes und Lebensfragendes drin ist. Aber es gibt halt auch Reibungspunkte, so wie das vermutlich in jeder Beziehung der Fall ist, weil das ja auch sein muss, damit das Leben sich entwickelt. Ja, und da zu sagen, also ich möchte einfach warnen, ja, dass man das für alle irgendwie geartet Fälle jetzt nimmt, weil der Vergleich so klar ist. Wir müssen alle zur Quelle und zum glasklaren Wasser. Wir können uns dann ein bisschen Zisternenwasser, schmutziges Zisternenwasser mitnehmen, damit wir unterwegs überleben. Aber irgendwann mal werden wir bei der Quelle sein und dann wird nur mehr klares Wasser sein. Mir scheint es nicht unproblematisch, das so über, also, oder die Gefahr, dass man das über alles drüber legen könnte. Ich weiß nicht, ob ich mich da verständlich mache. Weil nicht jede Situation und nicht jede Störung in einer Beziehung, auch wenn sie schon lange da ist, heißt, dass die Beziehung in sich schlecht oder nicht genügend sind. Und oft liegen die Probleme vielleicht mehr in mir selbst, in meiner eigenen Entwicklung, und ich muss vor allen Dingen beginnen, bei mir was zu ändern, als zu sagen, die Beziehung ist schuld. Ja, so ein paar Dinge rübergewischt, ja.
Ja, danke Andreas, ja. Also der letzte Satz ist sicher ganz wichtig, ja. Super. Gut.
Moment. Also ich finde den Vergleich, gerade weil er so stark ist, gefährlich. Ja, weil er ist völlig einleuchtend und es geht immer darum, dass wir sauberes Wasser wollen und nicht schmutziges Wasser, aber in unserem Leben ist nicht immer alles und wird nicht immer alles so klar und rein sein. Und trotzdem ist das Wasser, das wir empfangen, trotzdem ein gutes und von Gott geschenktes und gesegnetes Wasser sein. Das Leben ist nur rein in Brot und Wein auf dem Altar, aus meiner Sicht.
Ja. Hallo? Ja, ich glaube, es zahlt sich jetzt nicht aus, da jetzt dann in die Diskussion einzutreten, weil es warten noch andere Hörer und es ist okay. Also es gibt unterschiedliche Ansätze, man muss auf das spezielle Leben schauen, man muss schauen, was sind die Hintergründe, ist es eine sakramentale Ehe oder nicht, das sind ja ganz unterschiedliche Parameter.
Ja.
Das kann man ja nicht am Radio jetzt im Detail in die Tiefe gehen. Das habe ich aber eh gesagt.
Ja, aber das ist mir wichtig zu sagen, dass man es nicht einfach wie eine Schablone über jegliche Situation legen kann, gerade weil diese Parabel, dieses Bild, dieser Vergleich mit der Quelle und dem reinen Wasser so stark ist. Genau. Wichtig ist, dass man persönlich zur Quelle geht, zu Jesus geht. Genau. Gut.
Danke, Amen. Andreas.
Ja.
Ciao.
Ciao.
Lieben Gruß, danke für den Beitrag. Jetzt begrüße ich aus Oberösterreich Marianne am Telefon.
Ja, grüße Gott, Herr Doktor.
Bitte.
Ich wollte also nur ganz kurz einen Tipp geben, wo ich meine eigene Narkoseangst überwunden habe, die sehr schlimm war. Das ist ein Tipp gewesen aus dem geistlichen Zentrum in Zagreb vom Professor Ivancic, die Beichte und die Krankensalbung vor der Operation zu empfangen. Und das hat mir ungeheuer geholfen und die Narkoseärztin hat gesagt, wenn alle so gelassen reingehen würden in die Narkose und in die Operation, dann hätten sie schlecht. Also da ist die Krankensalbung. Und das Zweite ist das vom Serotonin. Ich habe gelesen, dass dieses, und spüre es am eigenen Körper, das alternierende Fasten, also hin und wieder einen Tag ganz zu fasten, komplett, einfach das so Serotoninproduktion anregt.
So wie die Mutter Gottes in Medjugorje es uns ja sagt. Darum geht's, ja?
Stimmt. Ja.
Vielen Dank. Ja, ist ganz wertvoll.
Gewisse Lebensmittel habe ich auch gelesen, also wie Cashewnüsse und Bananen regen auch die Produktion von Serotonin an.
Ja, aber das ist immer eine Frage, weil da muss man dann so viele Bananen essen, dann hat man schon wieder Nebenwirkungen von dieser hochkalorischen Frucht. Also ja, Nüsse sind auch sehr, sehr fetthältig und da gibt es dann auch wieder andere Nebenwirkungen. Aber natürlich, alles in einer guten Ausgewogenheit und deshalb bin ich eher dafür, dass man dann gezielt Dinge zuführt, als wie zum Beispiel bei Nüsse, die sehr fetthaltig sind, dann auch noch akzeptiert, dass man dann auch wirklich zunimmt, ja?
Ja, da ist dann das Fasten wieder ganz gut. Also
ja,
ich habe mit diesem alternierenden Fasten, ich mag es, also wir haben das aus einem bestimmten Grund, mein Mann und ich, wir geben es eh der Mutter Gottes, ja, das geht da um Bekehrungen und so weiter, aber das ist auch für die Linie recht gut.
Ja, schön.
Ja.
Vielen Dank für den wertvollen Anruf.
Ja, gut, danke, wiederhören.
Wiederhören. Wir werden auch ganz in der Ferne gehört. Der nächste Anruf erreicht uns aus Griechenland von Bernhard. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Hallo.
Ja, bitte, Sie sind auf Sendung.
Hallo. Ja, grüß Gott, Herr Dr. Bernhard Eich aus Tinos in Griechenland.
Ja.
Ich höre mit Aufmerksamkeit Ihre Sendung, nicht Ihre Sendung, sondern die von Radio Maria. ich weiß nicht, Sie sind wahrscheinlich Psychologe.
Ich bin Psychotherapeut und Theologe, ja?
Und Theologe, aha. Ja. Ich bedauere ein wenig, dass in der Theologie so viel Psychologie einfließt und das Kerygma Christi etwas weniger zum Zuge kommt. Ich sage das, weil ich selbst einmal unter Depression gelitten habe, nach dem Tod meiner Gattin.
Ja.
Und mein Verbleib in einer christlichen, in einer katholischen christlichen Gemeinschaft hat mir das sehr viel geholfen. Er hat mir geholfen, aus dieser Depression herauszukommen und vor allen Dingen meine Angst vor dem Tod, das ist wahrscheinlich die Wurzelangst aller Menschen, zu überwinden.
Stimmt.
Sehr viel geholfen hat mir aber ein Detail im Tod meiner Gattin, der so bei einem Gebet mit dem Amen verschieden ist. Und das hat mich an einen Psalm erinnert und der ist mir sehr lieb geworden und sehr wert geworden und den lege ich allen Hörern ans Herz. Das ist der Psalm 23. Wenn ich vielleicht zitieren darf.
Bitte.
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Und dann kommt das Wichtige. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Und sagt der Psalm zum Schluss, lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.
Ja, wunderschön. Also danke für diesen ganz wichtige Ergänzung. Es hilft ja ganz oft auch der Glaube, durch die Depression durchzukommen. Das ist ja, wie Sie auch selbst am eigenen Leib erfahren haben, eines der ganz großen Stützen, aus der Dunkelheit zum Licht wiederzukommen, hin zum Licht Christi. Und
nun, ich muss Ihnen sagen, es konnten mir Ihre Kollegen hier in Griechenland keine Hilfe geben. Medikamente haben auch nicht geholfen. Das Einzige, was mir geholfen hat, ist mein Glaube.
Ganz genau.
Und hier muss ich sagen, es hat mir nicht mein Glaube geholfen, sondern der Heiland persönlich.
Wunderbar. Danke für die ganz klare Präzisierung. Bin ich Ihnen sehr, sehr verbunden, dass Sie das eingebracht haben. Und darum geht es nämlich auch, weil gerade bei Trauerprozessen, die ja auch depressive eben dann Ausformungen haben können, ist der Weg zu Jesus einfach der Weg schlechthin.
Also okay, auf Wiederhören.
Wiederhören, danke, alles Gute.
Und jetzt noch eine Hörerin aus Amstetten, Notburger. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, bitte. Bitte, Frau Notburger, ja. Geht schon.
Ich habe die Sendung jetzt verfolgt und mir hat das sehr gut da was so in Leiden empfohlen haben. Ich bin so verkühlt, darum rede ich so schlecht. Und ich habe jetzt Dank erfahren, nachdem der Pater Andreas Schätzl angegriffen hat, weil ich habe das so erlebt, wie Sie ein bisschen auch geschildert haben. Ich war draufgegangen in der Ehe. Es war wirklich Kraft immer weniger. Und dann habe ich einfach einen Tag vor der Scheidung habe ich dann einen Traum gehabt und der war so klar. Und da habe ich einfach gesehen, ein junges Leben ist in einem brennenden Haus. Das Haus ist noch nicht ganz fertig. Und ich bin dann im letzten Moment, bevor ich verbrennt war, abgesprungen und war erfolgreich und es ist mir nichts passiert. Es hat mich aufgefangen. Und das war so ein schöner Traum und da habe ich gewiss nächsten Tag aushängt, für die Zeitung.
Ja.
Es war einfach so prägnant da, ich muss jetzt handeln, ich kann nicht mehr so dahinter, da gehe ich drauf.
Ja. Haben Sie auch die Kraft dazu bekommen und dann auch die,
ja.
auch da ist auch Gott mitgegangen. Ja? Also man muss einfach
ja, der ist schon mitgegangen.
Schauen, was ist möglich.
Ich war ja. immer dabei, ja, ich habe viel besser. Ja. Und es war nachher zwar nicht leicht mit 5 Kindern, aber trotzdem war es einfach, ich denke mir manchmal, weiß vielleicht ein Pfarrer nicht, was alles so vorkommt in der Ehe. Und wenn man nicht da durchgegangen ist, kann man da nicht so gut sein.
Ja, Aber vielen Dank für dieses Zeugnis. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und es ist einfach halt auch, jedes Leben ist einmalig und verschieden. Und das, was der Programmdirektor ja richtig angesprochen hat, ist, man darf jetzt nicht einem anderen Ideal nachlaufen, ja, und glauben, woanders wird alles dann gut, wenn man selber Probleme hat. Aber es gibt auch die, aber wie Sie auch richtig sagen, es gibt auch die Situation, wo man sagen muss, jetzt muss ich einen Schnitt machen, es wird sonst zu gefährlich für alle Beteiligten. Ja,
ja, genau. Kinder haben auch schon wirklich gesagt, jetzt trennt sich endlich, sonst trennen wir davon. Ja, so der Koch in dem Fernsehen nimmt mehr passt und nachher ist wieder Frieden eingekehrt im Hause.
Ja, es ist so einmalig und so individuell und man muss genau hinschauen und man darf nicht dann eben vorschnell Entscheidungen treffen, weil das ist, das hat, tut eh niemand so leichtfertig,
weil es um Beziehungen geht. Ich glaube, so leicht trennt man sich oft nicht, weil da probiert man eben mit Mediation und
mit vielen
Sachen haben wir ausprobiert.
Ja, danke für den Anruf und alles Gute Ihnen. Viel
danke.
Segen.
Danke. Wiederhören.
Wiederhören. Dann darf ich jetzt zum Ende der Sendung hin nochmal bitten, das Ganze abzurunden, noch mit ein paar Schlussgedanken.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass Sie dabei sind und dabei waren. Danke für alle Anrufe aus nah und fern, für alle wertvollen Gedanken. Die Sendung wird ja immer umso reicher, je mehr auch unterschiedliche Sichtweisen auch reinkommen. Ich habe jetzt nicht die reine Wahrheit gepachtet, sondern es geht einfach in dem Bereich der Lebenshilfesendung um Hilfen und um Geländer anzubieten, wie man durch diese schwierigen Phasen des Lebens einfach auch besser durchkommen kann. So sehe ich mich ja auch als Theologe und Psychotherapeut. Es gibt nicht nur den einen richtigen Weg, sondern da gibt es oft mehrere Ansätze und man muss vor allem wirklich auch auf das jeweilig Besondere und Spezielle schauen, auf seine Lebensgeschichte, auf sein soziales Umfeld, auf die persönliche Konstitution, auf wie stark bin ich jetzt auch in Gott verankert, wie ist auch mein Stand, mein Lebensstand, bin ich verheiratet oder nicht, bin ich in einem Orden mit ewiger Profess oder nicht, also all diese Dinge sind einfach auch mit zu berücksichtigen und dann wird das Ganze zwar komplex, aber nicht unlösbar. Gott hat immer einen wunderbaren Weg und er schaut ganz persönlich auf jeden Einzelnen von uns. Weil sein Ziel und seine Sehnsucht ist es ja, dass er uns ins Licht führen möchte, dass wir alle heil werden an Leib, Seele und Geist. Ja, dass uns das gelingt, darum bete ich auch für Sie alle, die Sie jetzt auch die Sendung gehört haben, so wie ich es immer tue für alle Hörerinnen und Hörer. Und ich freue mich, dass wir auch so unterwegs sind, gemeinsam vereint über Radio Maria. Und freue mich schon auf ein Wiederhören. Alles Gute euch.
Vielen Dank. Das war für heute die Sendung Lebenshilfe hier auf Radio Maria im Themenschwerpunkt Und meine Seele wird gesund. Das heutige Thema aus der Dunkelheit zum Licht, Heilungswege für depressive Verstimmungen und Ängstlichkeit mit Dr. Reinhard Pichler.